Und ich glaube, weiß es, dass Gott mir durch, für euch was aufs Herz gelegt hat, was ich gerne mitteilen möchte. Ich war an einem der, vor ein paar Wochen hier im Gottesdienst, da mit meiner Frau gesessen, wir waren im Lobpreis. Und ich habe so gedacht, was machst du eigentlich hier? Ich komme aus einer relativ großen Gemeinde, wir sind viele, wir sind jetzt schon über 300. Wir haben drei Lobpreisteams, wir haben alles durchgetaktet, jede Predigt ist vorgegeben, alles kann man nachlesen. Ist alles in trockenen Tüchern. Ich dachte, was machst du hier? Was ist überhaupt meine Aufgabe hier? Was sollst du auch machen? Und Gott hat mir einen Vers aufs Herz gelegt, den ich schon vor ein paar Monaten hatte, als ihr ein Jubiläum hattet, den hatte ich Stefan auch in die Karte reingeschrieben. Und über das möchte ich heute mit euch sprechen. Das ist Lukas 12, Vers 32. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Ihr seid nicht viele. Man kann euch in zwei Händen abzählen. Und es ist nicht viel, es ist auch schon seit einiger Zeit so. Aber ich sage euch im Namen Jesu, fürchtet euch nicht. Habt keine Angst, macht euch keinen Kopf, macht euch keine Gedanken. Ihr kleine Herde, es hat dem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Obwohl ihr so wenig seid, es ist dem Vater wohlgefallen. Ich kenne ja die Würzburger Gemeinde schon seit ein paar Jahren. Ich habe das in der Waldengebäude, dann in der Stadthalle, war ab und zu mal da, war ab und zu mal geprägt. Und jetzt seid ihr hier, auch wieder in einem Gemeinschaftsgefüge oder einem Gemeinschaftsraum. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es ist dem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Kleine Herde, wir meinen immer, Mensch, wenn man eine große Veranstaltung kommt, das wird alles gut, je mehr läuft, desto besser, Riesenlobpreis, super, wenn. Und hier sagt Jesus 19, fürchte dich nicht, kleine Herde. Fürchte dich nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kenne das, wenn sie sich fürchtet. Ich habe auch Zeit in meinem Leben durchgebracht, wo ich echt Angst hatte. Auch im Glauben schon ein paar Mal. Ich habe immer wieder Zeit, wo ich gedacht habe, vor einigen Jahren, Gott kann ich gar nicht gebrauchen, ist nicht gefallen, Gott kann ich gar nicht lieben, halt überhaupt keine. Und der waren immer wieder Geschwister, die mich dann aufgefangen haben, mir Mut gegeben haben, mich durchgetragen haben. Und die unserer Gemeinde, die ist 1979 entstanden in Braunschweig. Ich bin damals dazugekommen durch den Straßenansatz. Die Gemeinde hat sich zur Aufgabe gemacht, im Sommer jedes Wochenende draußen zu sein. Und sehr familiär, ich bin mit meiner Freundin spazieren gegangen. Und dann standen Menschen da und die haben gepredigt. Und zwar hin und ich stand da und da wusste von ich hätte Müll an und habe geholfen, und wusste, dass die Leute das haben, wonach ich suche. Und dann ist jemand auf mich zugemacht und dann gesagt, dann kann ich mit dem über Jesus reden. Das war die italienische Gruppe, Christian und Sponsor, Christian ist die Antwort. Und ich habe gesagt, nee, ich glaube, es war nicht die Wahrsache. Und er hat gesagt, ja, und dann haben wir uns eine halbe Stunde über Rotes unterhalten. Das war damals so meine Ideologie. Und dann, hast du das nicht verloren, dann habe ich eingeladen, in die Teeschule abends zum Gottesdienst zu kommen. Und ich habe dann gesagt, okay, jetzt war ich mit meiner Freundin hingesetzt, damals mit meiner Haarkrawatte. Aber ich habe mich ein bisschen lustig gemacht für die Leute, ich fand das alles ein bisschen strange. Und dann hat das irgendwie aufgeschlagen, mir wieder angefangen zu arbeiten. Wusste wieder, dass Gott zu mir spricht, und der starke Bibel, ich wusste gar nicht, was in der Bibel steht, ich hatte vorhin die Bibel gelesen. Und dann am Ende bin ich schnell raus, mein Freund gegangen. In letzter Reihe ist man raus, dass mich ja keiner anspricht. Am nächsten Tag wieder hin, wieder meine Freundin mit dem wieder dabei sind, wieder mich geholt, wieder meine Freundin kam wieder raus, und dann habe ich mal vor die Tür gestellt, der mich abgepasst hat und gesagt, hör zu mir, können wir mit dir sprechen? Das war ein Mann von Wasser und Mulliner. Und er hat gesagt, könnt ihr mit dir mal kurz reden, weil hier ist doch nicht wo. Komm, sag ich wieder mit rein, hingesetzt, hat dann, ich hole mal den Pastor, dann den Pastor geholt. Und dann hat er mich gefragt, ob ich an Gott glaube. Und ich sagte, oh, glaube ich? Habe ich auch geglaubt? Ob ich an Jesus glaube? Und er sagt, ich habe so meinen eigenen Glauben. Jesus, so, das war ein bisschen suspekt. Und dann öffnete er die Bibel auf. Und ich habe an die Bibel gehört. Ich habe nie gewusst, dass eine Bibel stand. Aber für mich war wichtig, dass meine Frau eine Bibel hat. Das war für mich wichtig, dass die Bibel raus war. Das war für mich eine Sicherheit. Und er hat die Bibel aufgeschlagen und hat gesagt, in der Bibel steht, niemand kommt zum Vater, denn durch den Sohn. Und dann haben wir schon so viele ihn, die das aber aufnahmen, denen gab man Kraft, Gottes Kinder zu sein. Wo ich das machen möchte, ich denke, ja, ich habe das mal meine Freundin angeguckt, ob sie auch den Schritt übergehen. Und die hat gesagt, diese Entscheidung wirst du ganz allein treffen. Die kann niemand von dir, das bist du, um dein Gesicht zu haben. Und das war für mich schwierig, weil die Entscheidung ist vor dir, weil im Schließen hin und her. Und ich habe gesagt, ich zu machen, wir sind dann wieder rumgegangen. Und ich habe meine Jesus gegeben. Das war für mich vom Gefühl her, als hätte eine schwere Last von mir genommen. Ich habe mir gedacht, Gott würde mich strafen, ich habe so ein bisschen gewohnt. Gott kann mich gar nicht geben. Und es war sehr nur eine Last von mir genommen. Und das war so der Anfang. Und dann bin ich jede Woche gegangen. Und dann bin ich dann für dein Wort heute. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, wo wir beim Abendmahl waren. Und die Gast ist drauf gekommen. Und ich habe noch Gott, wenn du was sagen musst, ist hier wenig, ich weiß nicht, was ich sagen soll, sprich du und ich. Dann war es so, als wenn man so tief in einen Raum reingeht. Und etwas hat mir in mir angefangen zu reden, und ich habe mir eine Zungenbotschaft weitergegeben. Und das war es dann. Es hörte auf mit, dass mein Geist mir sagte, so spricht der Herr, und Schluss. Und dass eine Person in meinen aufgestanden hat, gesagt, so spricht der Herr, hat etwas gesagt, wahrscheinlich über der Zunge oder die Auslegung. Und ich habe auch hat mich alle verlassen, ich bin so mein Dachboden. Ich hatte keinen Dach. Ich war allein auf mich gelassen. Und das Einzige, was mir half, war Jesus. Ich kann mal eine Situation nennen, dass ich auf dem Weg war, von meiner Freundin, die gesagt hat, du kannst nicht reinkommen, mein neuer Freund ist hier. Und ich bin dann in die Tische gegangen, total in Gedanken, total durcheinander. Und ich habe gesagt, was soll denn, es kam eine Frau auf mich zu. Die war im Mordschein gegangen, die war geistig verwirrt, stromige Haare. Und so man in der Markus in New York, die ging wahrscheinlich durch die Straßen, hat geschrien. Und die kam auf mich zu. Und ich war Angst gehabt. Ich habe wahnsinnig Angst gehabt. Und ich habe mich in das erinnert, was unser Hausgast gesagt hat. Gott ist stärker als Satan. Und Christus hat Satan besiegt. Und ich dachte vor mich hin, Gott ist stärker als Satan, Christus hat Satan besiegt. Gott ist stärker als Satan, Christus hat Satan besiegt. Kam an mir vorbei, guckte mich an und fing an zu schreien, wie von der Radio gestochen. Und lief vor mir. Ich habe nicht los. Und ich merkte, dass eine Kraft auf mich kam. Ich dachte, wow, was ist das denn? Und ich hinterher. Ich habe damals in der Bibel dabei, ich hinterher gebetet und getan und gemacht und Gott, du musst stärker und mit dir hilf hier. Und er ist stehen geblieben. Ich kam zu ihr und sie war total klar. Sie sagte, du musst dein Leben Jesus geben. Ich sagte, ich kann nicht. Und wurde in der Weg gesagt, wie widerstand er. Das ging ungefähr so 2-3 Kilometer durch die Stadt, ich immer hinterher. Und sie kam her. Ich weiß nicht, ob ich heute noch sowas machen würde. Aber es war damals die einzige Chance, ich hatte wegzukommen von meiner Depression, von meinem Versagensgefühl. Ich habe gemerkt, Gott ist mit mir. Und ich ging dann bis vor ihr Haus, wo es eine Menschenmenge versammelte, die ich eingeladen und fertig machte, lasse ich Frau in Ruhe. Und ich ging dann mit den Leuten ihre Augen verletzen. Ich merkte, Gott ist mit mir. Macht euch keine Gedanken. Fürchtet euch nicht. Das ist dem Vater wohlgefallen, euch das Recht zu geben. Und kümmert euch nicht um eure Nahrung, eure Speise. Ich bin verheiratet seit 30 Jahren, etwas war 30 Jahre. Und ich habe mir früher nie Gedanken, was soll ich essen, was soll ich anziehen. Ich habe alle meine Klamotten, mein Geld habe ich in die Gemeinde reingegeben. Ich habe mir nichts gekauft, nichts Neues, aber ich war ab und zu mal essen mit Freunden aus der Gemeinde. Aber Gott hat mich versorgt. Er hat mir immer wieder Leute gegeben, die mir geholfen haben, mich anzuteilen. Die werden mit Kleidung in meiner Gemeinde. Dann habe ich mich auch dadurch gedient, dieser Zaum her, wie die bereit sind. Aber ich habe keine Geld für Klamotten ausgegeben. Und das ist einer der Brüder zu mir kam, hat gesagt, wir wollen mal zusammen, ich muss noch mit dir in den Stand gehen. Und er hat dann für mich einen Anzug gekauft, also weiß nicht, was so rumlaufen. den muss ich ändern. Also für mein Glaubensleben wichtig, dass Gott mich versorgt, dass ich keine Krankheit habe. Oder ich habe als morgens habe ich nicht mal zu essen gehabt, ich habe kein Geld gehabt, habe im Papierkorb bei mir nachgeguckt, ob ich ein Essensersatz hatte, war auch nichts, und dann Mensch, musst du deinen Hausgeistleiter gehen und musst ihn fragen, ob er was hat für dich. Der Hausgeistleiter, der war immer für mich da, war ein Ansprechpartner für mich. Und ich bin dahin und habe gesagt, nee, ich sage kein Wort, ich will nichts sagen. Ich will nicht schon wieder von mir erzählen. Wenn du willst, dass du mich versorgst, bitte. Wir haben rein, wir müssen unterhalten, über alles Mögliche. Er wird dann wieder raus und gesagt, ach du, ich habe noch was für dich. Und das ist eine Plastiklinie angelegt. Voll mit Lebensmitteln, 20 Euro, weißt du, die damals 20 Mark. Und ich sagte, bei den meisten, als ich bin einfach auf der Toilette gekommen. Der Toilette wieder in meinen Kopf gewählt und gesagt, hey, bitte sprich uns, ich möchte es nicht alleine. Und ich sagte, bei den meisten, also, wir sind Familie hier. Gott, wenn ein Teil im Leib, wenn er Schwierigkeiten hat, oder es ihm schlecht geht, dann wird er für die Lasten des anderen zu tragen. Und dafür da vielen anderen da zu tragen. Und ich wollte in meinem Leben ein Pastor sein. Seit meiner Bekehrung habe ich auch mein Pastor zu sein. Das hat Gott auch durch mehrere Wege geführt. Bis wir dann als Ehepaar gefragt haben, was Gott für uns erleben will. Wir haben dann zusammen abends gebetet. Gott zeigt uns, was du möchtest, sprich zu uns. Aber unabhängig voneinander. Und wir haben fast denselben Traum gehabt, wie es kommt, haben uns ausgetauscht. Und Gott hatte mir gesagt, dass die Gemeinde mich fragt, ob ich Kinderarbeit in der Gemeinde machen möchte. Und Claudia hatte Ähnliches. Und dann habe ich gesagt, okay, wir sagen nichts der Gemeinde, dann hast du es, soll die selber auf mich zukommen. Und tatsächlich, nach einem Jahr kam die Organisation und hat mich gefragt. Und das Erste, was wir gefragt haben, nachdem ich das gesagt habe, was wir brauchen fürs Leben. Und Claudia hat sich dann hingesetzt, am Nachdenken, und hat dann gesagt, wir brauchen mindestens 1.000 Euro, um zu leben. Und das ist nicht viel für die Väter, für die Familie. 1.000 Euro, ne? Für einen Monat leben. Und dann haben wir 1.000 Euro bekommen. Und dank meiner Frau konnten wir auch einigermaßen wieder umgekommen. Sie war sehr sparsam, weil immer auf das Zucker der Sonne angeboten. Und dann hat sie auch für uns das Beste rausgesucht. Sie hat dafür gesorgt, dass der Laden zu Hause läuft. Also bei mir wäre nicht viel Leute gewesen. Und dazu gesprochen, wenn man mich gefragt hat, wie geht's euch? Mir geht's super. Noch nie so gut gegangen wie vorher. Meine Freundin hat gesagt, das stimmt nicht ganz. Wir müssen immer richtig, wir müssen immer gucken, dass das Geld reicht. Aber ich fühlte mich frei. Ich war im Reich Gottes. Ich habe mitgearbeitet. Ich durfte dabei sein. Ich war mitten in die Ältestenschaft reingerufen, weil das ist ein Anwärter. Ich habe Kinderschule dabei gemacht. Für mich war es das Beste, was mir passieren kann. Vorher war ich in einer großen Pokal mehrere Jahre mitgearbeitet. Erst als Hilfsarbeiter, dann von der Stelle als Einkäufer für einen Papiereinkauf frei, habe ich beworben, habe ich schon bekommen. Bin in den Betriebsrat reingekommen, bin Betriebsratsvorsitzender geworden und war gerade am Anfang meiner Karriereleitung und dann sprach was zu uns. Und das Schwierigste für mich war, zu meiner Firma zu gehen, zur Stelle zu gehen und zu sagen, ja, ich habe mich entschieden, ich möchte die Stelle und ich wollte mal nicht gegen die Gemeinde. Ich hatte die Wäsche in den Kopf. Und er guckte mich an und sagte, er hat das müssen tun, was er hat. Und dann habe ich dann gekündigt, ich habe meine Chefin dann Jahre wieder getroffen, wo wir auf dem Weg waren nach Paraguay zu einer Rangers, wir haben Mitarbeiter für die Medicine gesammelt, für ZTC. Und wir haben uns auf den Flug abgetroffen. Und sie sagte zu mir, was waren Sie denn hier? Sag ich, ich bin Dienst unterwegs, wir fliegen nach Paraguay. Und die sind mich dann so, ja, ich bin auch persönlich nach Stuttgart. Und ich habe gedacht, was für ein Geschenk, sein Leben Jesus zu geben und darauf zu vertrauen, dass er das Beste für mich hat. Es ist nicht immer leicht. Es gab auch Zeiten in meinem Leben und ich bin manchmal sehr ruhig. Ich denke, boah, kann das so richtig sein? Eigentlich der Weg versorgt für mich auch. Aber nachher zu sagen, bis heute hat Gott uns nie verlassen. War immer da, hat immer für uns gesorgt, hat alles im Wasser des Wortes zum Besten laufen lassen. Und auch die Bibel sagt, in 1. Korinther 9, Vers 14, So hat auch der Herr befohlen, dass die das Evangelium verkündigen sollen, sich auch vom Evangelium nehmen sollen. Der Herr befohlen, dass die vom Evangelium verkündigen, sich auch vom Evangelium ernähren sollen. Wenn wir ruhig ins Land schon gehen, habt ihr dann das Doppelte meines Geldes gekriegt und eine Weisheit auch von einem amerikanischen Ringer, der da australischen Ringer, don't care, God is providing for us, and he will give you increasing finances. Und das Land zu mir bedeutet, dass jemand dafür sorgen müsste, dass die Finanzen für die Jugendveranstaltung da waren. Mit Anträgen, Amt und Radar. Und ich habe einfach ganz gesagt, dass sie das machen will, weil wir sagen, dass die Mama und die sagen, Jesus. Ist das increasing finances bedeutet? Wachsende Finanzen. Und jetzt ist das Standesumwelt total gekommen. Wachsende Finanzen, das wird Geld freigemacht, damit wir Jugendveranstaltungen machen können, wo die Mitarbeiter die Hälfte des Beitrags gezahlt haben und die Teilnehmer nur das hören. Also Gott hat einen Plan. In Vers 22, 12, Vers 22, sehen wir uns Raben an. Sie sehen nicht, sie erben nicht und haben keinen Keller. Und keine Scheune und Gründe. Gott ernährt sie doch. Wie viel mehr seid ihr als die Raben? Wie viel mehr seid ihr als die Vögel? Ich wache manchmal, wo ich jetzt in diesem Jahr nach Reisling gezogen, in Reisling auf, wir haben die Fenster immer offen und im Keller. Und hier morgens ab 4, 5 Uhr die Vögel. Das ist ein lautes Tralala rund um mich. Und es begeistert mich total. Ich finde das schön, wenn die zwitschern. Und wenn sie miteinander halten. Aber wer ernährt sie? Wer sorgt für sie? Wer sorgt dafür, dass sie leben? Ich weiß nicht, ob ich euch schon mal mit Evolution beschäftigt habe. Das wird gemeint, dass alles aus, was ich hier entstanden ist. Ich glaube, dass Gott alles geschaffen hat, dass alles seinen Plan hat, im Maxi-Universum und im Mini-Universum. Alles passt zusammen. Es ist alles so geschaffen, dass wir miteinander hält. Wer soll es sonst gemacht haben? Und selbst die Saugnäher steht in der Bibel. Die Urviecher vor Zeiten steht in der Bibel geschrieben. Gott weiß das alles. Auch wenn sich ein Pferd und ein Esel paaren, entsteht ein Maulesel. Aber ein Maulesel kann ihn nicht fortpflanzen. Ein Maulesel kann keine Junge kommen. Pferde und Esel können Zeugen am Maulesel. Also ihr fühlt so ziemlich, dass das aus dem entstanden ist, das aus dem, das jetzt als fortentwickelt aus einer Mikrozelle, dass jetzt der Mensch entstanden ist und alles in der Hand hat, wo er nicht so ist, alles in der Hand hat, wenn man alles kommt. Und dass die Welt so funktioniert. Ich glaube, dass das Plan untersteht. Wer ist unter euch, der sich sehr darum bemüht, seines Lebenslänge eine Spanne zusetzen könnte. Wenn ihr nur noch das Geringste nicht vermögt, warum sucht ihr euch das andere? Seht die Lehen an mich wachsen, sie spinnen nicht, sie weben nicht. Ich sage euch aber, dass Salomo mit aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet war, wie ein von ihnen. Habt ihr schon mal die Lehen gehalten? Habt ihr schon mal gesagt, die loszuwerden? Das geht gar nicht. Wir haben die Mimons gehabt, wir haben die ausgegraben, wir haben die versetzt, die immer wieder gekommen. Und zwar wunderschön. Also, was Gott geschaffen hat in seiner Vielfalt, kann der Mensch nicht nachbauen. Der Mensch versucht es zwar durch seine Erfindung, Dinge aus Natur zu übernehmen und es verbessern, aber er kann nichts eine Sache. Und selbst Samen und in der Herrlichkeit war nicht gekleidet wie eine von ihnen. Vers 28. Wenn nun Gott, der Herr, das Gras, das heute auf dem Feld steht, und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr wird er euch kleiden, die kleinen Brühe. Darum, ihr fragt mich danach, was ihr essen oder trinken sollt, und macht euch keine Unruhe. Macht euch keine Unruhe. Nachdem alle trachten die Heiden der Welt, aber euer Vater weiß, dass ihr das bedürft. Nach dem Alltrachten die Heimwelt, was euch anziehen, wie ihr was euch essen müsst, macht euch keine Unruhe, belastet nicht euer Herz. Ich weiß, wie es jetzt ist, wenn man viel hat im Keller, wir sind ja umgezogen, wir haben viel wegschmeißen müssen, Wir haben einiges mitgenommen, weil der Keller ist wieder voll. Mach dich keine Unruhe. Viel zu dem, was wir haben, haben wir gar nicht. Es reicht so ein bisschen, Gott weiß, dass wir es als bedürfen. Wir haben ja in Paraguay hier Grenzarbeit gemacht und der Grund, warum nach Paraguay gegangen bin, war ein Film, den ich im Kino gesehen hatte, wo ich mit unserer Wohngemeinschaft drin war. The Mission. Die Mission ist ein amerikanischer Spielfilm mit Robert De Niro und Jeremy Irons. Ich wusste gar nicht, was auf mich zukam. Ich habe den Film gesehen und wollte da sprachlos. Der handelt davon, wie Indianer, die Durani-Indianer, das ist ein klarer Stamm in Paraguay, wie die Durani-Indianer, in Argentinien, wie die Durani-Indianer durch die katholischen und die portugiesischen Herren versklavt worden sind. Und wie ein Mitarbeiter dieser Institution, ein Sklavenjäger, sich begehrt hatte und in die Mission gekommen ist und der Missionar ihn aufgenommen hat und wie die sich dann zu den Indianern hochgezogen haben. Der Bischof kam zu Besuch, sah die Missionsstation und war total begeistert. Aber er hat gesagt, ich muss mich entscheiden. Entweder wir verlieren alle unsere Heiligtümer in Europa, weil die Kirche zugemacht wird, unsere Kirche, die Jesuiten, oder wir gehen die Missionsstation in Südamerika auf. Und ich habe keine andere Wahl, ich gehe die Missionsstation in Südamerika auf. Und die waren total außer Hand und meint, die Indianer versucht, das nochmal zu ändern. Aber dann kamen Söldner aus Deutschland und die haben dann die Indianer bekämpft. Und der Conquistador, der sich bekehrt hatte, fing an, mit den Indianern Waffen auszuprobieren und zu trainieren und sich verteidigen zu können. Und der Missionar ging in seine kleine Kirche davor und hat gebetet und kam noch einige dazu, dass sich auf Gott verlassen konnte. Ende der Geschichte war, dass die gesamte Missionsstation niedergemacht wurde. Der Conquistador wurde erschossen und der Missionar und die Indianer auch. Die einzigen, die überlebt hatten, waren eine kleine Gruppe von Kindern und Jugendlichen, die dann als einzige wieder beobachtet worden sind. Was die genannten Jahre damals gelernt haben, war Geige zu bauen und Musik zu machen. Das haben die damals gelernt, 1700 durch die Spanier, durch die Jesuiten. Und das machen sie heute noch. Die bauen heute noch Musikinstrumente nach alten Formen und sind sehr musikalisch. Und sie haben überlegt, das war der Grund, warum ich da hingegangen bin. Sie haben gesagt, ich möchte einmal dahin. Und auch kein Mensch, weil ich möchte aber Leute von Jesus sehen, die ich noch nie von gehört habe. Ich möchte Leute zu ihr bringen, ich möchte Leute nach Hause holen. Und sie sind damals in Südamerika gegangen, haben sich die Missionsstation angeguckt, haben festgestellt, dass diese Indianer, ihr Vorsatz ist, wir leben in dieser Welt, aber wir warten auf eine Zukunft hier. Wir warten auf eine Welt, die kommt. Das war der Lebenswasser, der gesagt hat, das stimmt ja total mit der Bibel überall. Nicht diese Welt ist unsere Welt, sondern die Zukunft. Wir warten auf einen Himmel, der kommt, damit wir da mal bei Jesu in den Arm genommen werden, getröstet werden, geherzt werden und geliebt werden. Das ist eigentlich das, worauf wir uns verlassen. Und das ist der Grund, warum wir übergegangen sind. Es ist eine super Arbeit entstanden. Eine Missionsarbeit von mir, wir müssen nach aus Deutschland haben, mitgearbeitet haben, zum Schluss. Die Erlebnisarbeit ist entstanden. Warum man nicht diesen Film gesehen hat, wo mir das dann mein Herz berührt hat. Und ich weiß auch nicht, wie ich in dem Film entschieden habe, auf welcher Seite wir zu stehen sind. Da, wo der Pastor steht und diese Welt verteidigen oder nicht verteidigen. Oder da, wo der Pastor steht, der beim Kreuz vorhanden ist und erschossen wurde. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal lachen die Leute bei mir. Und sind auch die doofen Christen. Die glauben an diesen blöden Jesus, den sieht man ja gar nicht, den gibt es ja gar nicht. Kann ja gar nicht sein, wo soll denn der sein? Wie soll das alles passieren? Ist alles durch ihre Zunge gestanden. Und ich kenne diese Leute, ich kenne auch diese Gedanken, dass man angemacht wird. Ich kann ja eine Situation nennen, wo ich meiner Schwester Zeugnis gegeben habe, wo mein Schwager, der eigentlich ein Netter ist, total findlos aufgesprungen ist und mich angeschrien hat, was für ein Idiot ich wäre, an sowas zu glauben. Ich möchte da erstaunt werden, Schwager. Oder andere Leute, die da Bus hinein wollen, oder Leute, die uns Der Fisch wurde fertig gemacht, warum man Gott glauben. Aber Gott ist treu, er ist treu. Und selbst wenn wir untreu sind, so bleibt er sich doch treu, weil er nicht untreu sein kann. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Man denkt immer daran, oder meint immer, dass Jesus arm war. Es gibt ganze Glaubensrichtungen, die haben sich dann ausgerechnet. Die haben alles noch auf, was sie hatten, was auch die Bibel sagt. Aber die haben es in Wirklichkeit meditiert und haben das Mönchtum letztendlich ins Leben gerufen. Abgesondert von der Welt, hingesondert zur Anbetung und mit Gott eins sein. Das ist schön. Ich möchte das auch am liebsten tun. Ihr seid nicht von der Welt, aber ihr seid in der Welt, sagt Jesus. Ihr seid nicht von der Welt, aber ihr seid in der Welt. Ich glaube, dass wir nicht aus der Welt rausgehen sollen. Ich glaube nicht, dass wir uns umziehen sollen zu einer Art Mönchstum. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Gott jeden von uns berufen hat, da, wo er ist, sein Licht nicht unter der Stelle zu stellen. Zeuge zu sein, von der Bibel zu sehen, von Jesus zu sehen, von seinem Leben zu sehen, damit die Welt erkennt, dass der Vater mich gesandt hat. Dass dieselbe Liebe, mit der Gott mich geliebt hat, sagt Jesus, in euch sei. Und es sind der Schlüssel und ich in euch. Damit die Welt erkennt, dass der Vater mich gesandt hat. Ihr sollt meine Zeugen sein. Da steht nur, dass wir Großes in der Welt erreichen sollen, dass wir Teufels leisten sollen, dass wir, wie es in der Kultur Küche getan hat, Reichtümer anhäufen, große Küchen bauen und tralala, tralala. Das steht nicht. Ihr seid nicht von der Welt, aber ihr seid in der Welt. Und Gott möchte nicht, dass wir aus der Welt rausgehen. Wenn die katholische Kirche dem Auftrag anders nachgegangen wäre, als sie es ist, ist wahrscheinlich heute in Petersdom nicht. Es geht wahrscheinlich heute etliche andere Sachen nicht. Aber Millionen von Menschen wäre es besser geworden. Millionen von Menschen wäre es besser geworden. Das sagt die Bibel auch. Es steht ganz klar in der Bibel, und das ist ein gegen den Gewohnheiten, die aber gläubig geworden waren, hatten Arm beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Keiner behauptete, dass etwas ihnen gehörte. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie da alle das Nötige an. Ich war früher mal dankbar als junger Christ, dass ich nicht reich war. Ich habe mal Angst gehabt, wenn ich reich wäre. Ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte. Alles verkauft und meine Habe den Namen gegeben hätte oder geteilt hätte. Aber ich war nicht reich. Ich hatte nichts. Viel, ne? Und ich verdammt mich in diese Gemeinschaft reingekommen. Wir waren eine feste Gemeinde und wir wuchsen immer mehr ständig zusammen. Das war unser Glaubens, unser Lebensinhalt, die Gemeinde. Wenn wir morgens aufgestanden sind, war Gott das Erste. Und wir haben es mit dem Gehirn noch und Gott das Erste. Wir werden immer bemüht, am Herrscher Gottes zu sein. So, das war gegen das damalige israelische Gesetz, das nur den Segen, das Gott segnet, ein Segen reich macht. Wer vom besten Gott gesegnet wurde, wurde reich und hat immer mehr. Und hier heißt es, verkauft, was ihr habt, und gebt es in Hand. Teilt es miteinander, lebt miteinander. Ihr seid eine kleine Gemeinde. Ich kenne euch zum Teil nur teilweise, Dieter und seine Frau und ein Glauber. Viele kenne ich nicht, oder einige, die waren mir heute Mittag, was er war. Aber ich kenne euch nicht. Und je größer eine Gemeinde ist, desto schwerer ist es, sich besser kennenzulernen. Ich weiß das von unserer Gemeinde. Dann kommen wir, was machen wir als Lobpreisteam, wie geht das vorwärts, was bieten wir an, welche Seminare, die, aber dieses Gemeinschaftsgefühl, alles gemeinsam zu haben, miteinander da zu sein, alles zu teilen, das wünsche ich euch, das sehe ich ja. Ihr habt auch viele extrem von eurer Gemeinde, Leute, denen es nicht so gut geht, wo man sagt, schon seltsam. Aber das kommt wohl zum Ausdruck, weil es erlebt sein. Und die Leute sich alternieren gut haben. Jeder weiß, wie es dem anderen geht. Und wenn es ihm einen schlecht geht, dann denkt der andere mit. Aber was ist wahrer Reichtum? Was ist die Wahrheit? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles wird euch zufallen. Zuerst nach dem Reich Gottes trachten. Was ist denn das Reich Gottes? Es steht viel in der Bibel, dass Jesus predigte vom Reich Gottes. Aber es steht ja nicht, was er gepredigt hat, oder nur an einer Stelle. Was ist das Reich Gottes? In Jesaja 33, Vers 6 steht: Und du wirst sichere Zeiten haben, Reichtum an Heil, Weisheit und Klugheit. Die Furcht des Herrn wird Zions schaffen. Ich weiß nicht, ob er im Alten Testament mal so chronologisch durchgelesen hat, dürfte Israel zum Herrn schrecken, dürfte sie erlässert aus irgendwelchen Gefechten, aus irgendwelchen Kämpfen, die manche Könige sich nicht an Gott geklammert haben, die sind dann anderen verloren, und dann gab es David, der so ausgeholt hat und so weiter und so fort. Hier steht, die Furcht des Herrn wird Zionsschutz sein und du wirst dich verzeichnen haben. Reichtum an Heil, Weisheit und Glückheit. Reichtum an Heil, Weisheit und Glückheit. Reichtum an Heil, Weisheit und Glückheit. Ich will dir herrliche Schätze geben und verborgene kleine Wunder, damit du erkennst, dass ich der Herr bin, der dich bei deinem Namen ruft, der Gott Israels. Meine Güte, der dich bei deinem Namen ruft. Ich weiß ja nicht, warum ihr hier seid, aber ich denke, dass die meisten oder fast alle hier sind, weil sich von Gott herausgerufen haben. Ist euch auf der Zunge zersagen, was das heißt? Von Millionen, Milliarden von Menschen gibt es einige wenige, die auf den Ruf Gottes hingehen haben. Herausrufen. Ich bin der Herr, der dich bei deinem Namen ruft. Was das bedeutet, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Zu wissen, dass Gott ist, ist ja schon wunderbar. Aber zu wissen, dass der Herr sich zu einem stellt, dass wir herausrufen sind, obwohl wir so sind, obwohl wir viele Fehler haben, obwohl wir nicht die Menschen sind, die wir eigentlich, das sagt schon mal, wir sind mit der Hand von der Anatomie. Ich halte Menschen, die das anrichten. Und dann wurde das trotzdem ausgerufen. Manche schon vom Hintergrund, die meine, das mit den Kirchen und andere, das macht es für mich. Herausrufen, um mit Jesus Gemeinschaft zu haben. Der Himmel war das Himmelreich gleich ein Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch an ihm verbarg und in seiner Freude hinging und verkaufte alles und kaufte den Acker. Was heißt es denn Acker kaufen? Was heißt es denn Acker kaufen? Was heißt es denn Acker kaufen? Verkaufte alles, geht ja. Der Scheiß war da drin, der gehört ihm nicht. Sondern gehört dem, der Acker gehört. Und der musste jetzt, der Scheiß saß, hat wahrscheinlich niemand nur Geld und kaufte den Acker und den Scheiß rein. Ich glaube, das hat er. Und den Schritt auszuholen. Aber ich glaube, dass mit dem Acker, der die Gemeinde gemeint ist, die Gemeinde, in der Schatz verborgen ist, und dass jeder in der Gemeinde kommt, um den Schatz zu heben. Es gibt ja die Stelle, wo ich sage, wenn du in eine Gemeinde gehst, dann höre, wie man hören kann. Und etliche hören nicht, sondern blieben sitzen. Und dann heißt es, dann geht doch wenigstens hin. Gib das Geld zu den Wechseln. Gib das Geld zu den Wechseln. Handelt nicht da, wenn er schon nicht handelt, 100% vorbringt oder 30% oder überhaupt vorbringt, dann gebt doch wenigstens euer Geld zu den Wechseln. Was sind denn die Wechsel? Was machen dann Wechsler? Du musst das Geld hin, was passiert mit dem Geld? Es gibt Zinsen auch. Obwohl du nichts hast, du musst dir das Geld geben und es gibt Zinsen drauf. Warum gehen wir dann nicht in die Gemeinde einfach nur, um im Glauben ermutigt zu werden? Du hast nicht viel, aber du gehst hin und kommst nach dem Abend meistens besser wieder nach Hause als vorher. Ich will euch nämlich wissen lassen, welchen Kampf ich führe und in jedem Lade erzähle und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, damit ihre Herzen gestärkt und zusammengeführt werden in der Liebe und zu allen Reichtum an Gewissheit und Verständnis. zu erkennen, das Geheimnis zu ist. Das ist das. In welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Vater, sagt Jesus, ich danke dir, dass es klug und weise verborgen ist. Klug und weise verborgen. Und dass es den Unmündigen offenbart. Denen, die nichts sind von der Welt. Den Unmündigen. Die genau wissen eigentlich, ich bin nicht weiß und dumm. Ich weiß nicht, wie die Atomkraft 100% gewonnen wird oder wie Maschinen 100% funktionieren oder wie irgendwas. Ich selbst fühle mich als unmündig. Was macht ein Unmündiger? Er hat jemanden, der ihm vorgesetzt ist. Jemand, der für ihn sorgt. Jemand, der für ihn spricht. Jemand, der für ihn entscheidet, was gut für ihn ist und was nicht. Das können wir natürlich auch allein, aber ich hätte sicher, dass die entscheiden, wie ich das handeln. Weil sie nach hinten losgehen. Vater, ich danke dir, dass du es weise und klug verborgen hast und dass es den Unmöglichen offenbart, die nichts in der Welt. Denn seit dir wollen wir von Gott dieses Reich deinem zu geben. In welchen Verborgenen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis? Gott aber sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Der einen hellen Schein, der hat in einen hellen Schein ins Herz gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit in dem Angesicht Gottes. Dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit im Angesicht Gottes. Das ist unser Aufkommen in der Welt. Dass in uns entsteht die Herrlichkeit Gottes, dass Leute in uns sehen, dass sie uns sehen. Wir haben das in Mallorca, ist ein eben, wir haben einen Tagesausflug gemacht, in Mallorca, mit uns war ein junges Ehepaar im Bus. Und meine Frau meinte, dass sie keine deutsche Gespräche angesprochen. Und wir haben dann gefragt, was das für eine Sprache ist, das war nach Aramäer. Sprache, Aramäisch. Also es ist die Sprache, die Jesus auch gesprochen hat, Aramäisch. Und ich habe mir dann den Mut genommen und gefragt, wo sie denn herkommen, die aus Deutschland. Ich sage aber, ich spreche eine Sprache, hier ist Aramäisch. Wir denken, es sind so viele Deutsche hier, uns allein da, wir sprechen Aramäisch. Und ich habe dann beide den Mut gemacht und gefragt, ob sie gläubig sind. Und sie waren gläubig. Haben beide aus der Baptisten gemeint, glauben wir in Süddeutschland. Und waren beide auf dem Weg, in die Kirche wieder bereitzustellen. Waren gerade auf der Schule. Und das war natürlich total toll. Ne? Menschen, auch im Urlaub zu erleben, die aus demselben Gedankengebäude kommen, wie eben auch. Dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Herrlichkeit Christi. Noch einmal also, der Vers aus Lukas 12. Fürchte dich nicht, mein Herr. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Ich denke jetzt mal wieder und fürchte dich nicht. Denn es hat dem Vater wohlgefallen. Es hat ihm gut gefallen, euch das Recht zu geben. Es hat ihm gut gefallen, euch hier in Wolfsburg als kleine Gruppe zusammen zu haben. Auch wenn es manchmal vielleicht ein bisschen stressig ist. Immer nur was, der Lobpreis noch morgens eine Stunde früher da zu sein. Manchmal nur was zu üben. Oder zu Training gehen, sich vorzubereiten. Oder machen und tun. Oder eine Technik zu machen. Es ist mühsam. Fürchte dich nicht. Ich habe das beim letzten Mal, als ich hier gepredigt habe, so auf dem Herzen gehabt. Und das hatte ich hier auf dem Markt rechtlich. Mitten in einer Wohnsiedlung hinein. Menschen, die nicht reich sind oder nicht da wohnen. Was könnte Gott hier machen? Was könnte hier entstehen? Ihr müsst nur predigen, ihr müsst nur das Wort verkündigen. Auch wenn Leute nichts hören, wenn sie euch belächeln, wenn sie euch auslachen. Und ihr wisst doch, was die Wahrheit ist. Ihr müsst die Wahrheit weiter sagen. Es war eine Zeit, wo es in der Gemeinde nach dem Teestuhl. Ich habe mitgearbeitet in der Teestuhl. Und manchmal hat man jetzt Glaubenskriegen. ist für mich am Kreuz gestorben. Wie war das für mich? Denn das die Wahl des Herrn Zeugnis nochmal. Und ich erkläre die Ärzte, es kam auch viel von Rock und kleine Haare, Lederjacke, das ist die Ärzte. Und machen sich durch meine Seelen. Und während ich Tee einbuss, hat eine da einen Löffel oder eine Kerze reingemacht. Und dann die Löffel auf meine Hand gedrückt. Ich weiß noch, wie ich es machte. Es roch nach verdammtem, nach verbranntem Fleisch. Ich war lange in der Teekanne. Und ich habe nichts gespürt. Ich stehe mal nur mit total verdammt. Das ist die Geschichte. Für was alles. Und ich habe ein Bild von Hamburger. Christus am Kreuz. Und der Sündmodell. Für Gott. Er nahm auf sich alle unsere Schmerzen. Er nahm auf sich alle unsere Schmerzen. Wir brauchen manchmal diese Glaubenserlebnisse, wo Gott uns ganz persönlich begegnet. Wo ganz persönlich zu uns spricht. Keiner uns hilft. Und wo mich Gott allein sind, wo er zu uns reden kann. Wenn wir in der Hocker, die da saß und auf dem Mund mich ansprachen, und ich habe dann nur ein bisschen mit einer Hocker, der eine Chance gehabt hat. Manchmal ist Gott so Dinge zu, damit er verherrlicht hat. Und das wünsche ich euch immer. Ich weiß nicht, wie es bei uns sein wird als Ehepaar, und ihr werdet ihr uns alle eingeben oder heute noch diese 40 Kilometer nach vorne vielleicht fahren. Das ist ja mein Heimathaus, das ist ja meine Heimatgemeinde. Aber es ist auch schön, hier zu sein. Und ich glaube, dass Gott euch dem auch nicht hier erlaubt, um sein Reich zu machen. Fühle ich mich nicht gerade her. Das ist der Fall der Boden für euch. Das ist. Amen.